Ich wurde als Bruder der ersten Stunde vorgestellt. Dazu ein Wort aus 1. Johannes 2, das wir als Motto über den ersten Teil unserer Konferenz gesetzt haben. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Nun, und wer rechnen kann, der weiß, eine Stunde ist der 24. Teil eines Tages. Das ist Grundschülerwissen. Aber dann muss man auch wissen, und das ist prophetisches Wissen, dass ein Gottestag 1000 Jahre beträgt. Und man braucht nur einen Rechner herzunehmen und diese 1000 Jahre durch 24 zu teilen, dann kommt man genau auf 41,6 Jahre. Eine bedeutende Zeit. Aber das nur als Motto zum Anfang. Es gibt ein Wort, das man Martin Luther zugeschrieben hat und das wahrscheinlich gar nicht von ihm stammt. Er hat gesagt, wenn er wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre, dann würde er heute noch ein Apfelbäumchen in seinem Garten pflanzen. Offensichtlich als Zeichen der Hoffnung. Und ich, alter Mann, habe das im vorigen Jahr auch gemacht. Sogar zwei Apfelbäume. Es gibt einen Dichter, Kunert, der in seiner Jugend sehr bittere Erfahrungen gemacht hat und der auch in der Opposition gegen den Kommunismus sehr vieles erlitten hat. Der hat über dieses Wort, sagen wir einmal Luthers, folgendes Gedicht geschrieben. Luther und der Baum. Von Sintflut hat man gelesen. Derlei wiederholt sich kaum. Gewesen ist eben gewesen. Luther pflanzt einen Baum. Und rinnen die deutschen Flüsse dahin als giftiger Schaum. Weißt du, was man tun müsse? Luther pflanzt seinen Baum und empfiehlt noch Kinder zu machen. Gebricht's der Welt auch an Raum für all die Armen und Schwachen, er pflanzt mit Fleiß seinen Baum. Und wäre wie Auschwitz die Erde, er fände den friedlichen Saum jenseits von Leid und Beschwerde für sich und für seinen Baum. Ein giftiges und ein bitteres Gedicht eines enttäuschten, zynischen, resignierenden Mannes, der nicht im Glauben steht. Ich wurde, als ich dieses Gedicht einmal fand, an Jeremias 32 erinnert, wo der Prophet Jeremias, der fast daran zugrunde gegangen ist, dass er seinem geliebten Volke Israel alle Zeit nur Gericht verkündigen musste. Das kommende Gericht der Zerstörung des Tempels, der Zerstörung Jerusalems, der Zerstörung des Landes und die 70-jährige Gefangenschaft Israels in Babylon. Man hat ihn ja als politischen Verbrecher und als einen Volksverderber gebrandmarkt. Und er hat manchmal gesagt zu Gott, hör auf damit, ich höre auf, das Wort zu verkündigen. Es ist mir zu bitter in meiner Seele. Und ausgerechnet dieser Leidensprophet pflanzt dann unmittelbar vor der babylonischen Gefangenschaft einen Baum. Wir wollen den Text einmal lesen. Jeremias 32 von Vers 6 an. Und Jeremias sprach das Wort Jehovas ist zu mir folgendermaßen geschehen. Siehe, Hanamel, der Sohn Schallums, deines Oheims, wird zu dir kommen und sagen, kaufe dir mein Feld, das zu Anatot ist, denn du hast das Lösungsrecht oder das Vorkaufsrecht, um es zu kaufen. Was für ein Unsinn! Angesichts der drohenden Gefangenschaft und Zerstörung Israels ein Grundstück zu kaufen. Und das auf Befehl Gottes. Da sehen wir wieder, das ist auch ein solcher Baum, der gepflanzt wird angesichts des Gerichtes. Und zwar als Hoffnungszeichen. Und Hanamel, der Sohn meines Oheims, kam zu mir nach dem Worte Jehovas in den Gefängnishof und sprach zu mir, kaufe doch mein Feld, das zu Anatot im Lande Benjamin ist, denn du hast das Eigentumsrecht und du hast die Lösung, kaufe es dir. Und ich erkannte, dass es das Wort Jehovas war. Und ich kaufte von Hanamel, dem Sohne meines Oheims, das Feld, das zu Anatot ist, und wog ihm das Geld dar. 17 Schekel Silber. Das waren noch Grundstückspreise. Ich darf darauf hinweisen, dies geschah im 17. Halbjahr Israels, nachdem Israel zum ersten Mal ein Halbjahr gefeiert hatte. Und ich schrieb einen Kaufbrief und versiegelte ihn und nahm Zeugen und ich wog das Geld auf der Waage dar. Und ich nahm den Kaufbrief, den versiegelten, die Festsetzung und die Bestimmungen und auch den offenen. Es waren also zwei Briefe, ein versiegelter, mit dem Kleingedruckten, würden wir heute sagen, mit den näheren Bestimmungen und Erläuterungen zum Kaufvertrag. Und Sie wissen ja, wenn Sie einmal etwas unterschreiben, dann schauen Sie sich vorher das Kleingedruckte an. Da sind nämlich die Haken und die Fallen und die Ösen verborgen, die dann später Kummer machen. Und so gab es auch hier einen versiegelten Brief und einen offenen Brief, den jeder lesen konnte. Und ich gab den Kaufbrief Baruch, dem Sohne Nerias, des Sohnes Machseas, das war sein Schreiber, vor den Augen Hanamels, meines Vetters, und vor den Augen der Zeugen, welche den Kaufbrief unterschrieben hatten, vor den Augen aller Judäer, die im Gefängnishofe saßen. Und ich befahl Baruch vor ihren Augen und sprach, so spricht Jehova der Heerscharen, der Gott Israels, nimm diese Briefe, diesen Kaufbrief, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief, und lege sie in ein irdenes, tönernes Gefäß, damit sie viele Tage erhalten bleiben. Nun, Sie kennen vielleicht solche Gefäße oder kleine Miniaturen davon. Ich darf Sie einmal erinnern an jenes große Tongefäß, in dem ein arabischer Ziegenhirte in einer der Höhlen von Qumran die alten Handschriften gefunden hat, sonderlich die so wertvolle alte Jesajas-Handschrift, die ganz nahe an die Zeit der ersten Verfassung heranreicht. Und dann haben ja die Araber diese Dokumente zerschnipselt, damit sie viel, viel Geld herausschlagen konnten. Und die Juden haben Agenten in aller Welt herum gesandt, um diese ganzen Schnipsel wieder aufzukaufen und wieder zusammenzufügen. Mir hat einmal eine Schwester aus Israel ein solches kleines Tonkrüglein mitgebracht, mit einer kleinen Schriftrolle mit hebräischen Sätzen darauf, einfach als Gedenkzeichen an diese Qumran-Rollen. Nun denkt aber nicht, ihr müsstet mir auch aus Israel etwas mitbringen. Mir hat einmal ein Bruder so einen Sack voller Steine gesandt. Einer vom Ölberg, einer vom Jordan. Ich habe mich gefreut über seine Liebe, aber nicht über die Steine. Eine solche Rolle. In einer solchen tönernen Rolle halten sich die Dinge sehr gut. Deshalb wurden auch diese alten Handschriften so lange darin erhalten bis auf unsere Tage. Und die beiden Kaufverträge des Jeremias sollten als Hoffnungszeichen erhalten bleiben, auch über die 70 Jahre der Gefangenschaft Israels in Babylon hinweg. Denn so spricht Jehova der Heerscharen, der Gott Israels, es werden noch einmal Häuser und Felder und Weinberge in diesem Lande gekauft werden. Hoffnungszeichen. Darauf weisen auch alle Namen dieser Geschichte hin. Baruch ist der Gesegnete, Shalom, Friede oder Erstattung, Anatot, erhörtes Gebet, Hanamel, El ist gnädig, Gott ist gnädig, Neria, Freudenquelle Jahwes, Machsea, Zuflucht ist bei Jahwe, Zuflucht ist bei dem Herrn. Nur positive Namen, Namen der Hoffnung. Und nachdem ich Baruch, dem Sohn Nerias, den Kaufbrief gegeben hatte, betete ich zu Jehova und sprach: Ach Herr Jehova, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht, durch deine gewaltige Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Ja, es ist wirklich ein schönes Wort aus dem Alten Testament, das uns etwas zeigt von den geheimen, gleichsam versiegelten Absichten des Liebeswillens Gottes, also seines Vorsatzes, den er gefasst hat vor Grundlegung der Welt, und seinem offenen Ratschlusswillen, der die Weltgeschichte dirigiert, der die Gerichte über die Völker verhängt, dem die Engel gehorsam sind, der Weltgeschichte und das Weltgericht in seiner Hand durchführt. So wie es Jeremias gemacht hat, haben es nicht alle gemacht. Ein versiegelter Brief, ein offener Brief. Es gab auch die andere Methode, dass man eine Buchrolle nahm, diese Buchrolle innen beschriftete, mit den geheimen Abmachungen, die keiner wissen sollte, dass man sie außen versiegelte und die offene Deklaration des Inhaltes, die jeder wissen durfte, außen auf der Buchrolle niederschrieb. Das wollen wir einmal vor Augen halten, weil wir es dann noch brauchen. Kurz noch etwas über diesen Tonkrug der Hoffnung. In 2. Korinther 4, 3 bis 6 steht dazu ein schönes Wort. Und seien Sie bitte nicht beleidigt, wenn ich Ihnen sage, wir sind alles solche Tonkrüge, in denen Gott seinen Vorsatz niedergelegt und deponiert hat, als ein Hoffnungszeichen. 2. Korinther 4, von Vers 3 an. Wenn aber auch die von uns verkündigte frohe Botschaft verdeckt ist, wie ihr sagt, so ist sie in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Gott dieser Weltzeit das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz der frohen Botschaft der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christum Jesum als Herrn. Uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn derselbe Gott, der bei der Schöpfung aus der Finsternis Licht leuchten hieß, er ist es auch, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen, tönernen, zerbrechlichen, anfechtbaren Gefäßen, damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns. Das sind die Tongefäße mit dem Hoffnungszeichen. Und deshalb sagt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 15, gebet Grund von der Hoffnung, die in euch ist gegenüber jedermann, der von euch Rechenschaft fordert. Und nun wollen wir einen Sprung machen und Offenbarung 5 aufschlagen. Dort finden wir keine zwei Tongefäße mit einem geheimen Dokument des Willens Gottes und einem offenbaren Dokument des Ratschlusswillens Gottes, sondern wir finden dort eine versiegelte Buchrolle. Innen beschrieben und außen beschriftet. Offenbarung 5, die ersten Verse. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß, also Gottes, eine Buchrolle, beschrieben innen und außen, mit 7 Siegeln versiegelt. Offensichtlich, damit zwar jeder die äußere Schrift lesen könne, aber keiner die innere Schrift lesen könne, es sei denn, er habe zuvor die 7 Siegel gelöst und gebrochen. Vielleicht haben Sie einmal Juden gesehen mit Torahrollen, etwa zum Feste Simchat Torah, am Ende des Laubhüttenfestes, Gesetzesfreude, wenn Sie mit diesen Torahrollen durch die Synagoge gehen und jeder rührt Sie an oder küsst Sie den Mantel der Torah, der Heiligen Schrift, des Alten Testamentes, und Sie tanzen dann sogar mit diesen Schriftrollen. Und dann haben die Schriftrollen auch oftmals einen Mantel aus Seide oder Samt, bestickt mit Worten Gottes. Also auch außen beschrieben. Aber man muss sie erst aufrollen, ehe man das Innere der Schrift, den eigentlichen Gehalt und Inhalt, lesen kann. Vers 2. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit gewaltiger Stimme ausrief: Wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde war in der Lage, das Buch zu öffnen, geschweige denn es auch nur anzuschauen. Das ist also ein schreckliches Buch. Und wer die Offenbarung ein wenig kennt, der weiß, dass die sieben Siegel dieses Buches gewaltige endzeitliche Gerichte schildern, die über diese Erde hereinbrechen werden, vielleicht in ganz kurzer Zeit. Wenn es hier heißt, keiner im Himmel, keiner auf der Erde, keiner unter der Erde war in der Lage, die Siegel dieses Buches, dieser Buchrolle zu öffnen, zu brechen, noch das Buch, die Buchrolle anzuschauen, dann heißt das in modernem Deutsch niemand im ganzen Weltenall. So schrecklich sind die endzeitlichen Gerichte. Und das müssen wir auch einmal sagen. Wer nicht tief gegründet ist im ganzen Worte Gottes, im ganzen Heils- und Liebesratschluss Gottes und sonderlich im prophetischen Wort, dem werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die frommen Gefühle endgültig zerschlagen werden. Wer heute auf fromme Gefühle baut, auf Emotionen seinen Glauben baut, wird damit in den kommenden Jahrzehnten nicht durchkommen. Er wird irre werden an dem lebendigen Gott, der solches zulässt und solches tut. Nur wer um den inneren Sinn der Buchrolle weiß, um den heimlichen, verborgenen, inneren Sinn aller Gerichte Gottes, wird das überhaupt ertragen können. Sie werden sagen, da kommt ja die Gemeinde gar nicht mehr hinein. Aber glauben Sie doch ja nicht, selbst wenn die Gemeinde entrückt und vollendet wird, vor der letzten Jahrwoche, dass all jene Prozesse der Endzeit gleichsam von heute auf morgen fertig verpackt vom Himmel fallen, sondern alle diese Dinge werden sich anbahnen. Es wird Vorerfüllungen geben, die immer stärker anwachsen und zunehmen. Ich lese weiter. Noch einmal Vers 3. Und niemand in dem Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde war in der Lage, die Buchrolle zu öffnen, noch sie auch nur anzuschauen. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, das die Buchrolle zu öffnen, noch sie anzuschauen. Ich bin sehr überrascht. Eigentlich müsste es ja hier stehen, und ich freute mich sehr, dass keiner in der Lage war, diese Siegel zu brechen. Denn das Brechen der Siegel heißt ja, die Winde und die Stürme loszulassen, die endzeitlichen Katastrophen heraufzubeschwören, den Damm zu brechen, der bis heute diese Dinge noch zurückhält. Und wir sind uns doch alle im Klaren, dass wir hier in Europa, auch in Deutschland, auf einer Insel der Seligen leben. Wie lange noch, wissen wir nicht. Warum freut sich Johannes nicht? Warum weint er? Ich denke hier an Matthäus 24, 21 bis 22, wo sehr deutlich etwas zu dem Charakter dieser endzeitlichen Schrecken gesagt wird. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch jemals sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch, das heißt keine Kreatur, gerettet werden. Auch keine Ameise, von der man sagt, dass sie radioaktive Strahlung überleben kann, selbst in Hiroshima. Was glauben Sie, was es bedeutet, wenn die Sonne sich verfinstert? Was es für klimatische Katastrophen geben wird, wenn die Sterne, das heißt die Meteoriten, vom Himmel fallen werden und auf Erden einschlagen werden, sodass die Erde schwankt wie eine Betrunkene? So sagt es das prophetische Wort. Wenn die Kräfte der Himmel, das sind die Anziehungskräfte des Weltenalls, erschüttert werden, ich weinte, dass keiner erfunden wurde. Es gibt viele Gläubige, die machen es wie Hiskia. Als dem König Hiskia das Gericht angedroht wurde, wegen seines Hochmutes, den dieser fromme Mann am Ende seines Lebens leider erwies, da hat er nur eins gesagt: Das Wort Jehovas ist recht in meinen Augen. Hoffentlich geschieht es nicht zu meinen Lebzeiten. Und wenn ich so manche Gebete höre, auch von gläubigen Menschen, dann werde ich oftmals daran erinnert. Und wenn wir ehrlich sind, auch wir sagen so. Er weinte. Dies kann nur der Prophet, der Gottes Ziele schaut. Dies kann nur der Prophet Gottes, der da weiß, es gibt keinen anderen Weg zum Ziel der Vollendung der Welt. Und dies kann nur ein Mensch, der da weiß, alle Gerichte Gottes sind nichts anderes als heilspädagogische Maßnahmen seiner Liebe. Letzten Endes eine Heimsuchung der Kreatur und alles Erschaffenen, damit sie umkehre und heimkehre an das Herz des Vaters. Nur wer das weiß, kann darüber weinen, dass die Siegel dieser Buchrolle nicht gebrochen werden. Keiner im Himmel, keiner auf Erden, keiner unter der Erde konnte diese Siegel der Buchrolle brechen. Ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, die Buchrolle zu öffnen, noch sie anzuschauen. Man muss also dazu würdig sein. Wir werden dann noch die Frage stellen, weshalb, warum? Kann das nicht auch ein Unwürdiger tun? Wäre das nicht viel lieber eine Rolle für Satan, den Zerstörer der Erstgeburt, den Machthaber des Todes? Und wir stellen uns die Frage, warum können dies noch nicht einmal die Geister, die Engelmächte, die Fürstentümer und Gewaltigen, die doch sonst in einer engen Beziehung zur Weltschöpfung, zur Weltgeschichte und zum Weltgericht stehen und die eng verbunden sind mit dem Ratschlusswillen Gottes. Freilich, sie wissen nur wenig von den Liebesabsichten seines Herzens, von dem wohlgefälligen Willen Gottes, der sich in Christo Jesu erfüllt. Aber wir würden meinen, dass eher diese Mächte in der Lage wären, die Gerichte zu verantworten. Vers 5. Und einer von den Ältesten des Himmels, spricht zu mir, weine nicht, wörtlich schluchze nicht. Siehe, es hat gesiegt der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, die Buchrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hatte und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Sind das nun zwei Rollen, der Löwe und das Lamm? Nun, wir wissen es alle. Unter beiden Bildern erscheint unser geliebter Herr Jesus Christus. Einmal unter dem Bilde des Löwen aus Juda. Denn das Heil, die Rettung, kommt aus Juda. So hat es der Herr Jesus selbst gesagt. Er ist nicht der brüllende Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlinge, so wie Satan in 1. Petrus 5, Vers 8 geschildert wird, sondern er ist der Löwe Gottes, der König Gottes, der Machthaber, dessen Machtergreifung nahe bevorsteht. Wir nennen diese Machtergreifung Jesu Christi seine Wiederkunft, seine Epiphanie, sein Offenbarwerden am Ende der Tage. Ja, darauf warten wir noch, denn 90% des prophetischen Wortes sind noch unerfüllt. Jesus hat in den Tagen seines Fleisches nur einen ganz geringen Teil, quantitativ gesehen, vom prophetischen Wort erfüllt. Als der Leidende, als das Lamm, als der Widder Gottes, der in der Dornenhecke Israels hing. Und hier erscheint das schöne Bild. Das Lamm, der Widder Gottes. Von ihm ist in der Offenbarung 26 Mal die Rede. Und 26 ist ja die Jahwe-Zahl. Wir müssen die eine Stelle, Offenbarung 13, 11, weglassen, weil dort von dem Antichristen geredet wird, der Hörner haben wird wie ein Lamm. Das ist natürlich nicht Jesus. Aber das Lamm, Jesus, 26 Mal in der Offenbarung. Er ist beides. Er ist das Lamm, er ist der. Dies sind zwei Phasen der Messiasherrschaft. Und es war für die Schriftforscher Israels nahezu ein unlösbares Problem, diese beiden Voraussagen von dem Messias unter einen Hut zu bringen, dass er das leidende Lamm sein werde und dass er der herrschende König sein werde. Und sie haben sich damit geholfen, dass sie von zwei Messiasen sprachen, von einem Messias Ben Josef und von einem Messias Ben David. Von einem Messias Ben Josef, der da leiden würde, und von einem Messias Ben David, Sohn Davids, der einstmals kommen werde in Macht und Herrlichkeit. Wir wissen es besser. Und den Aposteln wurde es nach der Ausgießung des Heiligen Geistes offenbart, wie sie das prophetische Wort zu verstehen haben. Ihnen, denen das auch ein ganz großes, brennendes Problem gewesen ist, dass der Herr noch nicht seine Macht ergriffen hat und sich noch nicht der Welt gezeigt und sich noch nicht offenbart hat als der, der er ist, in der Fülle seiner Ämter und Eigenschaften und seines Wesens. Ihnen wurde geoffenbart, sagt Petrus, in 1. Petrus 1, Vers 11, dass er zuerst leiden müsse und hernach in seine Herrlichkeit eingehen werde. Das Lamm ist der Löwe. Der größte Gehorsam, den Jesus in den Tagen seines Fleisches als das geschlachtete Lamm, als der geschlachtete Widder Gottes erwiesen hat, ist die Grundlage zur größten Machtfülle, die es überhaupt geben wird. Mir ist gegeben jede Autorität im Himmel und auf Erden und im ganzen Weltenall. Das wird in schöner Weise deutlich an den beiden Männern, die bei seiner Beerdigung, bei seiner Mumifizierung und Bestattung in der Gräberhöhle mitgewirkt haben. Nikodemus und Arimathia, Josef von Arimathia. Nikodemus zu Deutsch, unschuldiges Blut, da haben wir das Lamm. Und Arimathia heißt, der Löwe stirbt. Der Löwe stirbt. Beides, Lamm und Löwe. Ich möchte dazu ganz kurz lesen aus 1. Mose 49, aus dem wunderbaren Segen des Erzvaters Jakob. Er hat ja kurz vor seinem Tode seine 12 Söhne gesegnet, mit prophetischem Scharfblick begabt. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich auch gerne so sterben wollen. Da hat er nun diesen Segen über Juda ausgesprochen. Dich, Jehuda, dich, Juda, dich werden deine Brüder segnen. 1. Mose 49, Vers 8. Deine Hand wird sein auf dem Nacken deiner Feinde. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Und Jesus war ja aus Juda. Er war Judäer. Daran sollten wir immer denken, wenn wir die Juden verunglimpfen. Juda ist ein junger Löwe, vom Raube, mein Sohn, bist du emporgestiegen. Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Sie haben vielleicht schon einmal Bilder gesehen in einem Tierfilm. Wenn ein Löwe Raub geschlagen hat, wie er dann über seiner Beute knurrt, wie er diese Beute in seinem Maul trägt. Ein Ausleger des Alten Testaments, der Jude Goldberg, sagt, das, was der Löwe aus Juda hier in seinem Maul trägt, der Raub, das ist das, was er den Elohim, den Göttern, entrissen hat, nämlich Land und Volk Israels als Brückenkopf Jehovas in diesem Kosmos. Und wir dürfen heute sagen, zu diesem Brückenkopf Gottes und des Heiligen Geistes gehört in der Gegenwart die Gemeinde seines Leibes. Die Grundfeste und Pfeiler der Wahrheit ist. Vers 10. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis er, Schilo, kommt. Zu Deutsch der Ruhebringende oder der Friedeschaffende. Es kann nicht Friede werden, bis Jesu Liebe siegt, bis dieser Kreis der Erden zu seinen Füßen liegt, bis er im vollen Leben die ausgesöhnte Welt dem, der sie ihm gegeben, vors Angesicht gestellt. Schilo wird kommen. Nicht weichen wird der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis er, Schilo, der friedebringende Messias, kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Das hat Jakob gesehen, kurz vor seinem Tod. Er bindet an den Weinstock sein Eselsfüllen und an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Wer? Der Löwe aus Juda? Der Schilo? Ich werde hier immer wieder erinnert an den Scherz von der Vermischung der Metaphern. Der Zahn der Zeit, der schon manche Träne trocknete, wird auch über diese Wunde Gras wachsen lassen. Hier purzeln auch die Bilder durcheinander. Auf einmal wird der Messias gesehen mit einem Eselsfüllen, mit dem Jungen der Eselin. Dass er an den Weinstock anbindet und der Weinstock oder die Edelrebe, das sind die Heiligen und Geliebten und Gerechten in Israel. Und er ist ja wirklich auf einem Esel reitend, begleitet von dem Füllen der Eselin in Jerusalem, eingeritten als der König der Herrlichkeit und wurde von den Menschen begrüßt als der Messias. Gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Bisher ist das ja alles ganz schön, aber wo bleibt das Lamm? Es wäre mir eigentlich noch lieber als der Esel, Löwe und Lamm. Nun aber heißt es, er wäscht im Weine sein Kleid und im Blute der Trauben sein Gewand. Und das sind nun rote Trauben, es ist die rote Farbe. Deshalb wird diese Farbe der Trauben hier das Blut der Trauben genannt.
Und sein Kleid oder sein Gewand, das ist sein Leib. Sein Leib, der überströmt war von seinem Blut, dem Blut aus seinen Wunden. Die Augen sind trübe von Wein und weiß die Zähne von Milch. Schluss, aus. Da haben wir beides. Löwe und Lamm. Wir werden dann zum Schluss das schöne Lied singen, Lamm, das gelitten und Löwe, der siegreich erstanden. Dieses Lamm wird uns hier in der Offenbarung geschildert mit 7 Hörnern, mit 7 Augen, mit 7 Geistern. Das soll natürlich heißen, nach der Zahlensymbolik, 7 Hörner, vollkommene Macht, 7 Augen, vollkommene, absolute Allwissenheit. Es ist alles bloß und offenbar vor den Augen dessen, mit dem auch wir es zu tun haben. Und die 7 Geister vor Gottes Thron, das ist der eine Geist, der sich in siebenfältiger Weise entfaltet bis zu seiner vollen Fülle, wie sie uns in Jesajas 11 beschrieben wird. Lesen Sie das bitte einmal nach. Und nun zurück zur Offenbarung 5. Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, schluchze nicht, siehe, es hat überwunden, es hat gesiegt, der Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen oder besser die Buchrolle zu öffnen und ihre 7 Siegel zu brechen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen, das sind die 4 Cherubim als die Repräsentanten der ganzen Schöpfung, und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner hatte und 7 Augen, welche die 7 Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm die Buchrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Throne saß. Und als es das Buch, die Buchrolle nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamme, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räuchwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Auch unsere Gebete sind beteiligt und werden gesammelt und sind beteiligt an der Weltregierung Gottes und an den endzeitlichen Gerichten Gottes. Und sie singen ein neues Lied. Du, Atar, der Erste, der Letzte und der Lebendige, du bist würdig, die Buchrolle zu nehmen und ihre Siegel zu brechen, zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast sie unserem Gott zu Königen und zu Priestern gemacht und sie werden als Könige über die Erde herrschen. Du bist würdig, denn du bist geschlachtet worden. Das heißt, du bist würdig, die endzeitlichen Gerichte losbrechen zu lassen. Denn du allein hast sie geplant. Du allein garantierst, dass diese Gerichte so bemessen sind, dass durch sie Gottes Liebeswillen doch zum Ziele kommt und dass schließlich und endlich auch durch die allerschärfsten Katastrophen und Gerichte die Liebesziele Gottes erreicht werden. Du garantierst dafür. Und das ist die merkwürdige Begründung. Denn du bist geschlachtet worden. Ausgerechnet das Lamm bricht die Gerichtssiegel. Nicht etwa der Löwe aus Juda, wie wir erwarten würden. Und die Garantie liegt darin, dass er als das Lamm alle Gerichte Gottes selbst an sich erduldet hat. Nicht nur den Tod am Kreuz, den ein Mediziner klar definieren und beschreiben könnte, in allen Einzelheiten, sondern weit mehr. Er litt fern vom Angesicht des Herrn, wie einmal die Verdammten fern vom Angesicht des Herrn leiden werden. Er war abgeschnitten von den Augen des lebendigen Gottes, von der Quelle der Liebe, des Lichtes, des Geistes und des Lebens. Ich bin abgeschnitten, ruft der leidende Messias in den Propheten des alten Bundes. Das waren Qualen der Hölle und des Feuersees. Keiner, der jemals gerichtet wird, wird ein härteres und größeres Gericht erfahren, als es Jesus erlitten hat, nicht nur in den 6 Stunden am Kreuz, wo er als die Schlange am Pfahl gerichtet wurde von dem lebendigen Gott, als wäre er der, der das Böse im Weltenall verursacht hat und verantworten müsste, sondern auch in den 3 Tagen und Nächten, die er im Tode weilte, im Scheol, im Totenreich. Und weil er alle Gerichte ertragen hat an sich selbst, ist er würdig. Kann er die Verantwortung übernehmen? Hat er den Acker zu Anatot erkauft? Der Acker ist die Welt. Ein Acker, welches ein Blutacker ist. Hakeldama. Und darum ist er würdig. Er verbürgt das Endziel. Er bricht nicht nur die Siegel und lässt die Gerichte kommen, sondern er lässt in das Innere der Rolle hineinschauen, in das Geheimnis des Herzens Gottes, in das Geheimnis seines Vorsatzes, in seinen Liebeswillen, in sein Wohlgefallen, das er einmal offenbaren wird am Ende der Zeiten. So wie es Jakobus in einer so schönen Weise sagt. Ich möchte lesen Jakobus 5, 11, wo auch etwas steht von dem Endziel des Herrn. Und das werden wir ja gerne hören, was das Endziel des Herrn sei. Jakobus 5, 11, siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Endziel des Herrn habt ihr gesehen, Doppelpunkt, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Nicht das Ende des Herrn, das Endziel des Herrn, das Ziel, das er mit der Weltgeschichte hat, das Ziel, das er mit jedem von uns verfolgt, auch wenn er ihn durch Leiden, Anfechtungen, Versuchungen, Nöte, Drangsale hindurchleitet, durch den Feuerofen des Leidens und doch im Feuerofen bei ihm ist. Er ist voll innigen Mitgefühls und ist barmherzig. Als das Lamm bricht er die Siegel. Er weiß, diese Gerichte sind notwendig zur Reinigung der Geschöpfe, zur Reinigung der Gesetzlosen, zur Reinigung dieses verwüsteten und beschmutzten Planeten, zur Reinigung eines Weltenalls, das immer noch im Bösen liegt, wie der Embryo im Mutterleib. Wir wollen einmal ganz kurz noch nach Johannes 8 schauen. Dort, wo das Lamm das 7. Siegel bricht. Und dann erst kann die Buchrolle aufgerollt werden. Und wir können dann hineinschauen in das Innere der Rolle, in das Innere des Herzens Gottes, in das Geheimnis seines Willens. Und als das Lamm das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Alles schweigt. Die Fürstenengel, Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, die Cherubim mit den Angesichtern des Löwen, des Stieres, des Menschen und des Adlers, die Myriaden mal Myriaden Engel der Allfestversammlung, die erstgeborenen Heiligen in den Himmeln, die unzählbare Schar von Geistern, Mächten und Gewalten. Es entstand ein Schweigen in dem Himmel bei einer halben Stunde. Denn auch diese Mächte vermochten nicht, die Siegel zu brechen und die Buchrolle anzuschauen. Und in diesen sieben Siegeln sind alle Endgerichte eingeschlossen, von denen die Offenbarung redet. Auch die dann ferneren Schalen und Posaunen. Ich werde bei diesem Schweigen im Himmel immer wieder erinnert an ein Geschehnis, das uns in 1. Könige 19 geschildert wird. Dort geht der verzweifelte Prophet Elias, der an seinem Leben verzweifelte und der Gott gebeten hat, ich bin nicht besser als meine Väter, mach Schluss mit mir, nimm meine Seele von mir. Der sich in die Wüste legte unter einen Ginsterbusch, um dort zu sterben. Und dann hat ihn der Engel Gottes aufgeweckt, hat ihn in die Seite geschlagen, hat ihn getränkt und gespeist und hat zu ihm gesagt, geh hin zum Hebron. Und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und Nächte bis an den Hebron, den Berg Gottes. Und er stellte sich dort in die Höhle. Und das war die Höhle der Offenbarung, in der einst Moses gestanden hatte, als der Herr, als Yahweh vor ihm vorüberging und seinen wunderbaren 13-fachen Würdenamen ausrief und sein Wesen vor ihm offenbarte. In diese Höhle stellte er sich mit einem Herzen voller Weh, im Blick auf Israel, im Blick auf den Ungehorsam des Volkes, im Blick auf das heilige Rätsel Israels und mit der großen Frage, ob Gott denn jemals sein Ziel erreichen werde. Eine Frage, die auch viele Fromme haben. Da geht ein Sturmwind vor ihm vorbei, der die Bäume beugt und der die Felsen zerschmettert. Aber der Herr war nicht im Sturmwind. Und dann kam ein gewaltiges Erdbeben, das die Felsen zerriss. Das kennt Elias, der eigenhändig 400 Priester geschlachtet hat am Berge Karmel. Priester der Astarte und des Baal, das kennt ihr, diese Melodie. Bilder der Gerichte. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und dann kam eine Feuerwand, die vor ihm einherzog, aber der Herr war nicht im Feuer. Aber alle diese Gerichte sind notwendige Wegbereiter der endgültigen und schließlichen Offenbarung der Liebe Gottes. Und dann kommt etwas, das übersetzt Martin Buber in einer sehr feinen Weise. Und auf einmal hörte er den Ton eines verschwebenden Schweigens. Den hat keiner von uns jemals gehört. Den Ton eines verschwebenden Schweigens. Da fiel Elias auf sein Angesicht und sagte, es ist der Herr, und betete an. Dann geht er wieder heim. Das war für ihn die Lösung, durch Gerichte hindurch, zu dem Ziel der Liebe Gottes, der seine ganze Welt vollenden will und wird in Christo Jesu. Und der voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist, das Lamm bricht die Siegel, denn es ist geschlachtet worden. Nun wollen wir vielleicht doch noch einmal in das Innere der Rolle hineinschauen. Sie werden sagen, woher ich das weiß, aber ich darf es in einer kühnen Weise aus dem Text selbst herausnehmen. Dort wird uns nämlich das Heilsziel der Gerichte Gottes geschildert. Und wenn wir in diesen Tagen über endzeitliche Dinge sprechen wollen, miteinander und über die letzte Stunde, wollen wir immer daran denken, das Lamm ist würdig, die Siegel zu brechen, denn es ist geschlachtet worden. Noch einmal Vers 9. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, die Buchrolle zu nehmen und ihre Siegel zu brechen, zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft, durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation, und hast sie unserem Gott zu Königen und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Dazu gehören auch wir, die wir einmal Welt und Engel richten werden, aber auch diese Welt. Wer jetzt mit Christus leidet, wird einst mit ihm herrschen, wird teilnehmen an der Vollendungsgestalt des Reiches Gottes, als Priester und als König. In einer anderen Stelle heißt es, du hast sie unserem Gott und Vater zu Priestern und zu Königen gemacht. Und nun kommt das Ziel der Liebe Gottes. Bei dieser Gemeinde der Erstlinge bleibt es nicht. Und ich sehe hier schon Philipper 2 aufleuchten. Das findet sich nicht nur bei Paulus, das findet sich auch hier als prophetisches Ziel der Liebe Gottes bei Johannes. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war Myriaden mal Myriaden, Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Das dürfen wir gerne einmal ausrechnen zu Hause. Die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, das in dem Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Und das ist nun wirklich jedes Geschöpf im Weltenall, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da schaut der Prophet Johannes mit geöffnetem Blick weit hinaus in die Zeiten der Äonen und sieht die Zeit, von der auch der Apostel Paulus gesprochen hat, dass einmal alle sich vor dem Lamme beugen werden. Die Himmelsbewohner, die Erdenbewohner, ja sogar die Unterirdischen, die Dämonen. Und dass aller Zungen lobpreisend zur Verherrlichung des Vaters bekennen werden. Jesus Christus Kyrios, Jesus der Messias ist Allherr. Dazu sagen viele Fromme Nein, aber die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, ja, so sei es. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und das wollen auch wir tun, und wir wollen allem glauben, was geschrieben ist.